diese eine arme Seele wusste noch das ganze Leben lang, die muss ich noch in die Gewalt Satans aushändigen lassen als Lösegeld für alle dem Satan verfallenen Seelen. Sohn des Menschen. Wir beachten das Geschlechtsregister, wenn wir schon dran sind. Erstens, kurz, brauchen wir nicht aufzuschlagen. Er schämte sich nicht, sie Brüder zu nennen. Er schämte sich auch gar nicht, sich in seiner Erniedrigung, denn nach dem Gesetz, unter das er sich hat stellen lassen, spielt ja die Abstammung, das Geschlechtsregister eine wichtige Rolle, grundlegende Rolle. Und er schämte sich nicht, Sohn eines Geschlechtsregisters zu sein, erstes Blatt des Neuen Testamentes, für welches wir uns alle bedanken würden. Mit der Schwiegertochter des Juda, von der er Zwillinge, von dem er sie Zwillinge bekommen hat, beginnt. Und dann kommt die Hure Rahab in Jericho. Das war die Mutter des Boas. Habt ihr das auch schon zur Kenntnis genommen? Und dann kommt die Ruth, die Moabitin. Und dann kommt die Bathseba. Sind das drei Frauen? Prächtiges Geschlechtsregister. So, alle mit Namen genannt. Erstes Blatt des Neuen Testamentes. Wenn also einer euch wieder mal sagt, ja, das Alte Testament, ja, mit den unmoralischen, unästhetischen und Kriegsgeschichten und so weiter, das lasse ich unter den Tisch fallen, das Neue Testament. Sage, gut, schlagen wir mal das erste Blatt des Neuen Testamentes auf. Und dann hat er gerade das serviert, was Gott ihm servieren will, einem solchen Verächter der Heiligkeit des Alten Testamentes. Also, Lukas, was ist 4? Evangelium Lukas, Geschlechtsregister Jesu Christi, 3. Und er selbst, Jesus, begann, ungefähr 30 Jahre alt zu werden und war, Elberfelder, wie man meinte, dürfen wir lesen, und war, wie man ihn als Sohn nach dem Gesetz der Schwager einordnete, ein Sohn des Josef. Ich darf jetzt hier nicht stehen bleiben. In Israel ist ein Gesetz, dass ein Mann verheiratet, stirbt, hat keinen Sohn, keinen Erben. Dann ist sein nächster Blutsverwandter verpflichtet, die Witwe zu heiraten. Wenn dann ein Sohn vom zweiten Mann gezeugt und geboren wird, von der Frau, der Witwe, dann wird dieser vom zweiten gezeugte Sohn nicht auf den Namen dessen eingetragen, der ihn gezeugt hat, sondern der zweite Mann muss dem Verstorbenen Samen auf dessen Erbteil zeugen. Also, und so haben wir das Geschlechtsregister des Lukas. Nicht Zeugungslinie, sondern nur die Linie nach diesem Gesetz. Deshalb, während dem Matthäus beginnt mit Abraham und dann heißt Abraham zeugte, dann kommt Josef, der Vertraute der Maria, von welcher? Da heißt nicht Josef zeugte, Also sagen wir mal, 50 Mal heißt es von Abraham, zeugte, bis und mit Josef, dem Vertrauten Maria. Und dann ist das fällt jetzt das Wörtchen zeugte. Ja klar. Denn hier ist der Heilige Geist, der gezeugt hat. Das ist also Matthäus. Die Zeugungslinie, Geschlechtsregister Jesu Christi, wer hat gezeugt? Und Lukas, was schreibt er? Der beginnt jetzt nicht vorn bei Abraham, bis auf Jesus Christus, sondern der beginnt bei Jesus Christus und buchstabiert zurück bis, was?
Der war Gott.
Abraham aber war Gott. Ja, bis auf Gott. Und zwar immer nur Sohn des, nicht Zeugte. Nämlich, und er war nach dem Gesetz ein Sohn des Josef. Warum? Gott hat im Heiligen Geist gezeugt. Ne? Ja, für wen hat er gezeugt? Gott. Ja. Für den erstorbenen Adam, jetzt haben wir, ersten Menschen Adam, in welchem die ganze kommende Menschheit samenmäßig vorhanden war. Und als Adam und Eva das Gift der Frucht der Schlange sich einverleibt hatten, waren auch unsere und die Samen, die Keime aller Menschen in den Lenden Adams, alle schon tödlich vergiftet. Ah, so. Wer ist jetzt der Nächste von Adam, der nicht mehr zeugen kann? Nicht? Der ist erstorben, stimmt. Und das Erbe, das Gott ihm vorgesehen hat, kann niemand mehr einnehmen. Kein Leben in sich selbst haben. Das Geschöpf ist mehr da. Kein Mensch mehr. Wer ist der Nächste von Adam? Ja, jetzt lesen wir, bitte. Wir haben begonnen, Lukas 3, Vers 23 und jetzt 24. Er war ein Sohn des Josef, des Eli, des Matta, des Let und zwar. So geht es durch und durch. Vers 32. Des Nathan, des David, des Isai und so weiter und so weiter und so weiter. Vers 36, des Kainan, des Apassat, des Sem, des Noah und so weiter. Dann kommt des Enos, des Seth, des Adam, des Gottes. Was ist Jesus von Nazareth? Sohn des Gottes. Stimmt's? Oh. Sohn des Menschen. Stimmt auch. Halleluja. Dass wir unsere Bibel so lesen dürfen und können. Also wer ist jetzt der Nächste des verstorbenen Adam, einer ganz vollständig erstorbenen Menschheit? Wer ist da der Nächste? Das haben wir ja schriftlich.
Gott selber.
Hält sich Gott an das von ihm genehmigte Gesetz vom Sinai? In Christo, ja, und er war in Christo und hat sich in Christo auch unter Gesetz gestellt. Aber jetzt übt er auf seine göttliche Weise dieses nach dem Buchstaben so seltsame Gesetz der Schwagerehe aus. Jetzt zeugt er für den erstorbenen Adam in einem Weibe. Die Maria stellt die Jungfrau zur Witwe gewordene, das die ganze Israel da, weiblich, ja. Zeugt Gott nun einen Sohn, Gott zeugt im Heiligen Geist einen Sohn, aber der Sohn darf jetzt nicht welchen den Namen tragen, Sohn Gottes, der hat ihn ja gezeugt, sondern er musste ihn und hat ihn ja, nach seiner göttlichen Weise, dem verstorbenen Adam samt der ganzen kommenden Menschheit, hat Gott einen neuen Menschen gezeugt. Einen neuen Menschen gezeugt und in den neuen Menschen Jesus Christus durch Tod und Auferstehung ist was geschehen? Hat Gott in Jesus Christus, dem erstorbenen Weizenkorn, in der Auferstehung was hineingelegt? Alle erstorbenen Menschen, Keime, wie sie in Adam alle da waren und erstorben sind. Also hat Gott sie in Christo alle hineingelegt, jetzt lebendig gemacht. Die ganze Menschheit ist von Gott auch schon gesichert. Hey, du.
Halleluja.
Ah. Sind das Perspektiven? Ah, könnte man den ganzen Abend, die ganze Nacht noch Halleluja rufen. Wäre noch zu kurz. Adam, Adam. Ja, und jetzt nur der Gedanke, da Gott der Originalmensch ist und wir jetzt Menschen sein dürfen, ist das etwas? Geschlechtsregister des Lukas. Ja, bitte. Er ist ja nicht nur Sohn des Josef, des Seth, des Abraham, des Noah und so weiter. Er ist ja zweitletzten Endes, ist der Sohn Adams, heißt des Adam. Nicht? Was heißt das auf Deutsch? Sohn des Menschen, bumm. Des Gottes, der Originalmensch. Jetzt in Niedrigkeit, im gefallenen Zustand, Menschengestalt, Sohn des Menschen, im gefallenen Zustand, in der Gleichgestalt des Fleisches der Sünde kommen, bringt die Weisheit der Liebe Gottes es fertig, in diesem Zustand des Menschen, der der Allerverachtetste von den Menschen war und im ganzen Kosmos erst recht der Allerverachtetste und Angefeindetste, bringt die Weisheit der Liebe Gottes es fertig durch diesen. Das dem Gesetz Unmögliche zu tun, nämlich eine verlorene, verdammte Schöpfung nicht nur zu retten, sondern in eine Herrlichkeit überzuführen, die wir gar nicht beschreiben können.
Halleluja! Und deswegen, gerade deswegen, geht ja unser wahrer, wunderbarer Gott und Vater in Christi Jesu diesen Weg, damit er diese Herrlichkeit erreichen kann.
Ja, aha. Also bitte, nicht nur die Schöpfung, sondern ist Gott selber dann auch verherrlicht, wenn er das dem Gesetz Unmögliche auch so auf einem solchen Weg fertigbringt, eine Herrlichkeit für die ganze verlorene Schöpfung, die nicht mehr zu überbieten ist, darzustellen, ist er dann auch verherrlicht. Genau, sagen wir mal, einige Stunden vor Gethsemane und Golgatha sagt Jesus, Vater, ich habe dich verherrlicht auf der Erde und ich werde dich verherrlichen, Golgatha. So verherrliche du auch deinen Sohn. Ja, das war Golgatha. Schandpfahl, der herrlichste Punkt der Herrlichkeit, der Liebe und Weisheit Gottes. Also, erstens die Menschwerdung, zweitens in diesem gefallenen Zustand vollbringt Gott die Erlösung und Versöhnung einer verlorenen, verdammten Schöpfung zustande. Und zwar vollkommen gesichert. Ohne Ausnahme, ohne Widerrede. Drittens, jetzt kommt, deshalb hat er ihn auch hoch erhöht und ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist. Hoch erhöht. Wie nennt der Vater seinen Sohn, nachdem er ihn durch alle Himmel hinauf getragen hat, steigen ließ, schweben ließ und ihn über allen Himmeln zur Rechten der Majestät in der Höhe, nicht in den Himmel. Im Himmel ist sein Thron. In der Unendlichkeit außerhalb der Schöpfung wohnt er. Der Vater und der Sohn im Hause des Vaters. Als was begrüßt er ihn? Eigenartig. Schlagen wir die entsprechende Stelle auf in einem der Timotheusbriefe. ausgerechnet in dem wunderbaren Zusammenhang 1. Timotheus 2. Ich ermahne nun vor allen Dingen, dass Flehen, Gebete, Fürbitten, Danksagungen getan werden für alle Menschen. Hat das einen Sinn? Nachdem wir wissen, dass Samen keimmäßig alle Menschen schon lebendig gemacht hat. Für alle Menschen, und zwar für Könige und alle in Hoheit sind. Von allen, die heute in Hoheit sind, passen uns höchstens 2%. Und die nicht mal. Und für die sollen wir danken sogar. Auf dass wir ein ruhiges und stilles Leben führen mögen, in aller Gottseligkeit und würdigem Ernst. Und wenn Gottes Kinder das nicht tun, hier, müssen sie sich nicht wundern, wenn sie allerhand Dinge erleben müssen, die sie gar nicht erleben müssten, wenn sie das tun würden. Dass sie nicht ein stilles und ruhiges Leben führen können, in aller Gottseligkeit und würdigem Ernst. Weil sie nicht für alle danken, die in Hoheit sind. Und nicht für alle, die in Hoheit sind, Fürbitte tun und flehen und Gebet. Erinnern wir uns an unser Thema, der Weg des Lebens und der Weg des Todes. Bitte Kassette noch einmal hören. Als ich dieses Zeugnis in der großen Versammlung in Stuttgart ausführen durfte, hat Bruder Schirmacher anschließend kurzes Zeugnis gegeben und gesagt, ungefähr so, was wir jetzt gehört haben, liebe Geschwister, ist für mich so. Ich kann in einer ganzen Reihe von Punkten, die ich für richtig gehalten habe für heute, glatt kapitulieren. Das, was wir jetzt vom Bruder Muhl gehört haben, hören wir nirgends mehr. Was das bedeutet. Also der Weg des Lebens und der Weg des Todes. Der Weg des Todes und der Weg des Lebens. Ganz anders, als wir es uns vorstellen. Aha, weiter. Vers 3. Denn dieses ist gut und angenehm vor unserem Retter Gott, welcher will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Jesus sagt, Vater, das ist das ewige Leben, dass sie den erkennen, den du gesandt hast. Dass sie zur Erkenntnis Gottes kommen, der Wahrheit. Denn, jetzt kommt, denn Gott ist einer, betont, und einer, Abgeordneter zwischen Gott, den einen, und den vielen Menschen. Wer? Der Mensch, Christus Jesus. Also wer sitzt da oben und herrscht schon über das ganze Weltall? Wer sitzt da oben? Ein Mensch, der Mensch, Christus Jesus. Jetzt nicht Jesus Christus, ne? So wird er genannt im Erdenleben. Es ist der Christus, der aber auch Jesus war. Der Mensch, Christus Jesus. Das heißt, ich wiederhole, von letzten Malen, Gewalte. Mittler ist hier übersetzt. Das ist nicht total falsch, aber glänzend, das verbergend, um was es hier geht. Ich kann mich als Mittler betätigen zwischen zwei Brüdern, die Krach haben miteinander. Aber dann bin ich kein Abgeordneter. Und solange ich nur von mir aus irgendwie etwas zu vermitteln suche, dann bin ich kein Abgeordneter. Ich bin auch nicht Abgeordneter, wenn mich mein Chef zu einem Gespräch irgendwo hingeschickt hat. Bin ich dann ein Abgeordneter? Dann bin ich ein Gesandter oder Geschickter, hingeschickter. Erst wann bin ich ein Abgeordneter? Was ist denn das Abgeordnetenhaus in Deutschland? Was sind denn die Parlamentarier da in Bern?
Von einer Einheit,
ein Abgeordneter, französisch ein Parlamentarier, was ist denn Parlais, nicht? Sprecher, ist möglichst der fähigste Sprecher einer Vielheit einer ganzen Partei. Ist das dann ein Abgeordneter im Regierungszentrum? Aber erst dann handelt es sich um einen Abgeordneten. Und das griechische Wort Mesites muss übersetzt werden mit Abgeordneter. Aha. Putz. Von Engeln angeordnet. Und jetzt Achtung. In der Hand eines Abgeordneten. Gott aber ist einer. Was heißt das? Also ist der Betreffende, der hier Abgeordneter wird, der in der Hand eines Abgeordneten, der auf dem Berge Sinai mit Mose gesprochen hat. Da bedankt sich Gott dafür, dass der abgeordnete Engel auf dem Berg, der auch den Namen Gott trägt und sogar Jehova und Elohim trägt. Alles abgetretene Gottestitel. Als Abgeordneter kann dieser auf dem Berge Sinai mit Mose redende nur was sein? Ein Vertreter einer Vielheit. Gott aber ist einer. Das heißt, was auf dem Berge Sinai dem Mose übergeben worden ist, das Gesetz vom Sinai, Israel und Juda, das Höchste und Allerheiligste, was es gibt, stammt nicht aus dem Herzen Gottes. Nicht von Gott, sondern wir müssen das Wort aufschlagen, damit wir es gesehen haben. Dieses Wort im Galaterbrief ist so gewaltig, beinahe unendliche Spannung wollt. Ja, dass mir Theologen gesagt haben, haben wir in keiner theologischen Bibliothek noch irgend bei uns irgendwie entdeckt, um was es hier eigentlich geht. Nämlich, Vers 19, Kapitel 3, warum nun das Gesetz? Es wurde der Übertretungen wegen hinzugefügt, genau, zwischen die Gott dem Abraham geschenkten Verheißungen und deren Erfüllung dazwischen geschoben, bis der Same käme, nämlich Christus, dem die Verheißung gemacht war. Und jetzt, das Gesetz. Angeordnet durch Engel, ist das die Mehrzahl? Angeordnet durch Engel. In der Hand eines Abgeordneten. Ein Abgeordneter aber ist nicht von einem gesandt. Gott aber ist einer. Aha, aha. Noch einmal, Gott bedankt sich hier klar dafür, ihr versteht, was ich meine, bedankt sich dafür, lehnt es hundertprozentig ab, dass dieses Gesetz von ihm sei. Von Engeln angeordnet, in der Hand eines Abgeordneten, eines fähigsten Sprechers, ne, Parlamentärs, der die Interessen der gesetzgebenden Behörde heiliger Engel jetzt vertrat und die Interessen, ja, der ganzen gesetzgebenden Behörde, heiliger Engel, und es dem Mose zu übergeben hat. Und ausgerechnet Stephanus, der das Gleiche wiederholt, angeordnet von Engeln, bevor die Steine fliegen, der sagt, der Engel, der mit Mose auf dem Berge Sinai geredet hat. Ja. Zu welchem der Engel hat der je gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt, oder das etwas? Also, wenn ihr jetzt eine Versammlung von Israeliten und Juden wäret, dann müsstet ihr mich steinigen. Ne? Ja, dann würdet ihr. Also mindestens rausschmeißen. Ne? Ja. Möglichst mindestens vor Gericht ziehen. Ne? Der lästert das Allerheiligste, darf ich mal sagen. Und die betreffenden Israeliten und Juden, die mich vor Gericht schleppen, werden von den Christen noch unterstützt. Ja. Der Läster am Mul, ne, macht das Gesetz vom Sinai, verlästert das Gesetz vom Sinai. Nein, der Mul, der hält sich nur ganz genau ans Wort Gottes, weil es die rechnerische, mathematische Präzision des Geistes Gottes darstellt. Erhöhung als Mensch. Und jetzt ja. Er ist der Mensch, Christus Jesus. Ist also was? Der Abgeordnete zwischen Gott, dem einen, und allen Menschen. Auf welcher Seite ist jetzt die Mehrzahl? Wieder. Auf der Seite der Menschen. Also, wessen Interesse vertritt Jesus Christus als Mensch dort oben in der Herrlichkeit? Die Interessen einer gottfeindlichen, verdammten Menschheit. So hat der Vater seinen Sohn seiner feindlichen Menschheit zur Verfügung gestellt, als Rechtsanwalt einer frechen, gotteslästerlichen Menschheit. Wenn ihr von dem Abend Kassetten bestellt, aber dann vorsichtig mit weitergeben oder auch mit weiter verkündigen, sonst geht es uns wie jenem Mitarbeiter des Elisa, der am Jordan Bäume umhieb und ihm dann die Axt entglitt und den Jordan fiel auf Nimmerwiedersehen. Warum? Weil er die Axt nur entlehnt hatte. War nicht sein Eigentum. Also wenn ihr jetzt das, was ihr heute Abend hört, einfach hingeht, ja, denk mal so und so, dann ist das Wort, Schwert oder Axt, ne, womit ihr einen anderen treffen oder gerade umbringen wollt, also einen Senkel stellen wollt, nachher, ne, dann entgleitet euch das Beil, das Wort Gottes. Und der andere, der Baum steht da, und triumphiert über den dummen Frommen da. Ne? Also bitte, zuerst verwurzeln lassen, gründen, sodass diese Aussprüche Gottes unser eigener Besitz sind, und dann haut's hin. Ja. Viertens, so ist die erste Bestimmung Gottes über den Menschen Adam, er soll herrschen über alles Werk meiner Hände, vom kleinsten Wurm und Atomkern bis zum höchsten Cherub. Das letzte Geschöpf, der Mensch, Adam. Bitte Kassette wenden. Setze Gott ein zum Herrscher über alles übrige Werk seiner Hände. Ist das heute soweit? Ja und nein, nur nach der äußeren Erscheinung. Ja, wer sitzt da in der Herrlichkeit oben, dem Gott alle Macht unter seine Füße gelegt hat? Wer sitzt da oben? Der Mensch, stimmt? Adam, Hebräisch. Und alle Menschen, Einzelwesen, sind in den Lenden dieses erhöhten Christus, dieses Menschen, alle schon drin. Schreibt er wieder. Ja, sagen. Also die erste Bestimmung Gottes in Bezug auf den Menschen Adam sind in Christo schon so erfüllt, dass sie vollkommen garantiert ist. Der Mensch als Allherrscher. Und jetzt abschließend das Auferstehungskapitel 1. Korinther 15. Nehmen wir gerade Vers 22 nur noch unterwegs. Denn gleich wie in dem Adam als Keime, alle sterben, also werden sie in Christo keimmäßig alle lebendig gemacht werden. Die Kraft eines unauflöslichen Lebens, schon garantiert. Aber jetzt, Dann die Reihenfolge der Etappen dieser Lebendigmachung. Vers 25. Christus. Ah nein, müssen wir schon lesen.
24.
Ja, dann das Ende der Lebendigmachung. Allons. Wenn er das Reich dem Gott und Vater übergibt, wenn er weggetan haben wird, jetzt Achtung, alle Herrschaft und alle Gewalt und Macht. Haben wir das auch schon mal näher angesehen und untersucht, geprüft. Wenn es im ganzen verherrlichten Weltall keine Herrschaft, keine Gewalt und keine Macht mehr gibt, müssen wir uns fragen, ja, ist da noch Ordnung? Auch die Herrschaft Christi und die Herrschaft Gottes und die Macht und die Gewalt Gottes, sagt Gott, von den Dingen will ich von jetzt ab absolut nichts mehr wissen und hören. Gibt's nicht mehr. Nur weiterlesen, nächster Satz, wer es nicht glaubt. Denn er muss herrschen für immer und ewig. Oder kommt jetzt ein Biss? Ja. Er alle Feinde unter seine Füße gelegt hat, praktisch. Der letzte Feind, der weggetan wird, ist der Tod. Natürlich ist nicht der erste Tod der letzte Feind, sondern der zweite ist gleichzeitig der letzte. Der zweite Adam und der letzte Mensch ist Christus, ein und derselbe. Und so auch der Tod. Ist der Tod. Denn alles hat er seinen Füßen unterworfen. Wenn er aber sagt, dass alles unterworfen sei, so ist es offenbar, dass der ausgenommen ist, der ihm das All unterworfen hat, das ganze Weltall. Der Vater hat dem Sohn als Mensch das ganze Weltall unterworfen. Wenn er aber sagt, dass alles, das Weltall ihm unterworfen sei, so ist offenbar, dass der ausgenommen ist, der ihm das All unterworfen hat. Das heißt, Gott ist dann nicht dem Sohne etwa unterworfen. Denn Gott ist nicht ein Bestandteil des Weltalls, sondern der Schöpfer des Weltalls durch den Sohn. Jetzt, wenn ihm aber alles unterworfen sein wird, dann wird auch der Sohn selbst dem unterworfen sein, der ihm alles unterworfen hat, auf dass Gott alles in allem sei.
Halleluja!
Jetzt hast du mich aber erschrocken. Bravo! Und jetzt das letzte Wort. Kommt Philipper 2, Vers 11. Wunderbar. Philipper 2, Vers 11. Und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Verherrlichung Gottes des Vaters. Was ist dann aus dem ganzen Weltall geworden? Ich beuge meine Knie vor dem Gott, der die richtige Vaterschaft im Himmel und auf der Erde darstellt. Halleluja, Amen. Weiteres Band leer.